gerade Pause oder schon Feierabend? Dann habe ich genau das Richtige für dich. Noch schnell eine Mail beantworten, die Mittagspause verschieben und nach Feierabend vorsichtshalber noch einmal aufs Diensthandy schauen. Vielleicht kennen viele solche Tage. Die fühlen sich produktiv an, sind aber vor allem eines: pausenlos. Doch was passiert, wenn Erholung immer wieder zu kurz kommt? Reichen Wochenende und Urlaub aus, um neue Energie zu tanken? Und ist es allein Sache der Beschäftigten, rechtzeitig abzuschalten? In dieser Folge spreche ich mit Susanne darüber, warum Pausen, Feierabend und Urlaub keine Luxuszeiten sind, sondern wesentliche Voraussetzungen für Gesundheit, Sicherheit und langfristige Arbeitsfähigkeit. Es geht um wirksame Pausengestaltung, das Abschalten nach der Arbeit und die Verantwortung von Führungskräften und Betrieben. Willkommen bei Arbeit trifft Gesundheit, dem arbeitsmedizinischen Podcast.
Arbeit trifft Gesundheit,
der arbeitsmedizinische Podcast
mit Susanne
und Lukas. Heute mit dem Thema Pause, Urlaub, Feierabend. Erholung und Arbeit. Noch eine Mail, noch schnell die Rückfrage beantworten. Die Mittagspause verschieben wir heute. Und ausnahmsweise essen wir am Schreibtisch. Abends vibriert das Diensthandy noch einmal und im Urlaub schaut man vorsichtshalber kurz ins Postfach. Viele kennen solche Tage. Sie wirken effizient, sind aber oft einfach nur pausenlos. Heute sprechen wir darüber, warum Pausen, Feierabend und Urlaub keine Luxuszeiten sind. Wir fragen uns, wie gelingt Erholung wirklich? Was können Beschäftigte selbst tun? Was müssen Führungskräfte und Personalverantwortliche sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz im Betrieb organisieren? Darüber spreche ich natürlich wie immer mit unserer arbeitsmedizinischen Expertin, mit Susanne. Hallo Susanne.
Hallo Lukas.
Ist denn Erholung am Ende nicht doch Privatsache?
Also nicht nur Privatsache, denn Beschäftigte können hohe Arbeitsmengen oder ständige Erreichbarkeit oder fehlende Zeit für das Erledigen bestimmter Aufgaben nicht einfach wegatmen oder durch einen Entspannungskurs wegbekommen, ja? Deshalb ist meine Kernbotschaft zu diesem Thema: Erholung braucht natürlich persönliche Kompetenz, aber eben auch betriebliche Bedingungen. Und die beiden Aspekte gehören zusammen.
Okay, dann lass uns doch vielleicht gleich mal die Relevanz von Erholung generell beleuchten. Was passiert denn eigentlich, wenn wir ohne ausreichende Erholung immer weiterarbeiten?
Jede Arbeitsanforderung, jede Arbeit beansprucht den Einzelnen. Körperlich, geistig oder eben auch emotional, wenn man an Pflege von anderen Menschen beispielsweise denkt. Und nach einer Beanspruchung müssen Körper und Psyche wieder in Richtung Ausgangsniveau zurückkehren. Kurzfristig müde zu sein, ist völlig normal. Ermüdung ist also keine Schwäche, ja. Problematisch wird es dann, wenn die eigene Erholung wiederholt nicht ausreicht und sich so ein Erholungsdefizit aufbaut. Dann braucht dieselbe Leistung mehr kompensatorische Anstrengung und Konzentration und Stimmung und Schlaf, all das kann darunter leiden. Und nicht zu vergessen, dass wenn müde oder erschöpfte Beschäftigte immer wieder über diesen Punkt gehen, können natürlich auch das Fehler- und das Unfallrisiko steigen. Das wird oft unterschätzt, ja, aber es gibt auch Belege dafür, dass Unfallrisiken eben steigen. Ja, und aus einem normalen Tagesphänomen kann dann eine gesundheitlich relevante Abwärtsspirale resultieren.
Ist das denn ein verbreitetes Phänomen? Also gibt es Zahlen dazu oder irgendwelche Erkenntnisse zu flächendeckender Überarbeitung?
Also ich habe einen Hinweis gefunden, eine Auswertung durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, aber das ist jetzt keine ganz tagesaktuelle Prävalenz, die hier zusammengetragen wurde. Dennoch zeigen die Ergebnisse, dass doch ein erheblicher Teil der Beschäftigten nicht vollständig regeneriert in den nächsten Arbeitstag startet. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Arbeitszeitgestaltung, also die Länge der Arbeitszeiten, die Lage der Arbeitszeiten, Stichwort Schichtarbeit, die Planbarkeit von Arbeitszeit- und Arbeitsinhaltsgestaltung und auch die Flexibilität wesentlich beeinflussen, ob am Ende Erholung gelingt. Ja, also deshalb genau kann die Antwort nicht lauten, Beschäftigte müssen einfach resilienter werden, noch ein Entspannungsworkshop mehr, sondern wer Erholung der Beschäftigten und Sicherstellung der Beschäftigungsfähigkeit ernst nimmt, der muss sich Arbeitsmenge, aber auch Personalausstattung, Schichtplangestaltung, Vertretungsregelungen und Erreichbarkeit und diese Themen zur organisationalen Gestaltung von Arbeit ansehen.
Okay, also daraus schließe ich jetzt, dass es jetzt zum Beispiel die Zahl der Urlaubstage nicht das alleinige Kriterium dafür ist, dass man eine gute Arbeitsgestaltung mit ausreichend Erholung hat.
Es braucht für eine gute Erholung eben einen Rhythmus auf mehreren Ebenen. Mhm. Ja, während der Arbeit begrenzen kurze Unterbrechungen oder Ruhepausen die akute Ermüdung. Und zwischen zwei Arbeitstagen brauchen wir den berühmten Feierabend, aber eben auch Schlaf und eine ausreichend lange Ruhezeit. Wochenenden oder andere arbeitsfreie Tage schaffen schon einen längeren Abstand und schließlich eröffnet Urlaub eine noch umfassendere Unterbrechung. All diese Ebenen ergänzen einander. Sie ersetzen sich aber nicht beliebig. Wer also jeden Arbeitstag bis zur völligen Erschöpfung durchzieht, der kann das nicht zuverlässig mit einem einzigen langen Urlaub im Jahr reparieren. Erholung wirkt am besten zeitnah zur Beanspruchung. Also zur Beanspruchung durch Arbeit. Also nicht erst dann, wenn die Reserven bereits über Wochen völlig aufgebraucht sind.
Okay, dann fangen wir vielleicht gleich mal an mit dieser ganz akuten Situation, also der Pausengestaltung innerhalb der Arbeitszeit. Da gibt es ja auch gesetzliche Vorgaben, oder?
Ja, es gibt gesetzliche Vorgaben. Es gibt ja ein Arbeitszeitgesetz. Und es ist hier ja festgelegt, das weiß, glaube ich, auch jeder Beschäftigte in Deutschland, dass wer mehr als 6 Stunden arbeitet, eine Ruhepause von 30 Minuten einhalten soll. Und wer als mehr als 9 Stunden arbeitet, eine Ruhepause von 45 Minuten. Das sind aber Schutzuntergrenzen. Ja?
Okay.
Und keine wissenschaftliche Empfehlung, 6 Stunden beispielsweise pausenlos durchzuarbeiten. Also es lohnt sich eben auch bei einer Arbeitszeit von weniger als 6 Stunden sinnvoll Kurzpausen oder Pausen einzulegen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, 30 Minuten ab 6 Stunden ist eben die Minimalzeit, die gesetzlich vorgeschrieben ist, kann tatsächlich auch sinnvoll sein, durchaus mehr Pause zu machen für die Produktivität. Zum Beispiel, oder für den Erhalt der eigenen Gesundheit?
Das ist eine schöne, zugespitzte Frage, lieber Lukas. Ja, das kann natürlich sehr sinnvoll sein. Also immer dann, wenn also die Arbeitsaufgabe besondere Anforderungen an den oder die Beschäftigte stellt. Mhm. Ja, also an Konzentration und so weiter. Im Übrigen wäre es vielleicht auch an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass diese 30 oder 45 Minuten nicht meinen, dass diese Ruhezeit oder Pausenzeit ist ja das richtige Wort hier, am Stück genommen werden müssen. Also es besteht schon grundsätzlich die Möglichkeit, diese Pausenzeit auch aufzuteilen. Ja, es ist ein Orientierungswert A in der Gesamtheit und eben auch in der Gestaltung.
Sind das die viel zitierten Mikropausen?
Viel zitiert weiß ich nicht, aber du kennst mit Sicherheit auch Menschen, die sagen, also ich kann mit 30 Minuten Pausenzeit wenig anfangen. Ich hab's lieber, alle paar Stunden ein paar Minuten zu machen. Also ich kann diese 30 Minuten gut in dreimal 10 Minuten aufteilen. Damit geht's mir viel besser, insbesondere weil ich dazwischen eben hochkonzentriert komplizierte Sachverhalte erfassen muss und Texte schreiben muss beispielsweise, komme ich mit den Kurzpausen besser klar als eben mit einer längeren Pause von 30 oder eben dann 45 Minuten.
Ich halte mal fest, Pausen müssen nicht immer ganz gleichgestaltet sein, zum Beispiel was die Länge angeht. Da gibt es also keine Ideallösung. Wie ist es denn generell mit der Gestaltung der Pause? Wie sollte die denn aussehen, damit sie ihren Zweck erfüllt?
Die Pause soll ja zur Regeneration im Arbeitsalltag, im Arbeitstag beitragen. Mhm. Deshalb ist es wichtig, dass es gelingt, in einer Pausenzeit tatsächlich Erholung von den Anforderungen zu erlangen. Und das schaffe ich eben mit einer bewussten Pausengestaltung. Das heißt, konkret, wenn ich, wie eben schon mal beschrieben habe, konzentriert an komplexen Sachverhalten am Bildschirm arbeite, ist es nicht zwingend zu empfehlen, dass ich meine Pausenzeit dann mit dem Smartphone verbringe und am Bildschirm sitze, vielleicht auch Nachrichten lese, um da auch wieder komplexe Sachverhalte und Informationen zu erlangen und zu verarbeiten oder verarbeiten zu müssen. Ja, ich würde jemanden, der eine so konzentrierte Bildschirmarbeit verrichtet, eben dann doch empfehlen, sich die Beine zu vertreten, mhm, den Blick zu weiten, mal in die Natur zu gehen, mal ins Weite zu gucken. Das hat mit Sicherheit einen höheren Erholungseffekt. Ne? Umgekehrt kann es auch sein, dass Menschen, die hohe körperliche Anstrengungen zu bewältigen haben, schwer körperlich arbeiten, den kannst du natürlich dann auch sicherlich nicht verwehren, wenn sie in der Pause ihre Beine mal hochlegen und sich unterhalten lassen durch irgendwas auf ihrem Handy.
Also das verstehe ich jetzt so, es gibt jetzt nicht die eine Pausenaktivität, die alle sozusagen perfekt erholt.
Das hast du, genau das wollte ich damit ausdrücken, ne? Das orientiert natürlich immer an der konkreten Anforderung durch die konkrete Tätigkeit.
Und wenn ich jetzt konkret darüber nachdenke, also speziell bei der Frage, wenn ich wirklich meine Pause ein Stück weit selbst gestalten kann, wann und wie lange, stellt sich mir vielleicht die Frage, wann ist der Zeitpunkt für eine Pause gekommen? Wann bekomme ich denn vielleicht Signale, dass es Zeit wird für eine Pause oder dass vielleicht sogar zu spät ist? Gibt es da Anzeichen?
Ja, man würde immer dann, wenn ich feststelle oder wenn du feststellst, dass sich ein Ermüdungszustand einstellen könnte, wird es also zwingend Zeit für eine Pause. Mhm. Im Übrigen kann, ich greife nochmal auf diese Bildschirmtätigkeit zurück, ne? Also Ermüdung durch Lesen komplizierter Texte, langer Texte oder sowas, ne? Der kann man in so einem Fall am besten begegnen, indem man sich selber aktiviert tatsächlich, ne? Und auch mal an die frische Luft geht. Das heißt also, das wäre also ein so ein wichtiges Prinzip, rechtzeitig zu pausieren, bevor sich ein Ermüdungszustand manifestiert, mhm, ja, und kippt. Und ich würde das daran erkennen, dass ich also mich schlechter konzentrieren kann. Also wenn du anfängst, also einen Satz dreimal zu lesen, dann wird es also zwingend Zeit für eine Pause. Besser ist es natürlich, schon im Vorfeld zu wissen, wann so ein Zeitpunkt einsetzen könnte, okay, um eben diesem Ermüdungsanzeichen gar nicht Folge leisten zu müssen. Also proaktiv Pausen so zu gestalten, dass sich Ermüdung gar nicht erst einstellt. Vielleicht auch an dieser Stelle gleich noch der zweite wichtige Punkt. Man sollte dann auch tatsächlich wirklich die Tätigkeit unterbrechen. Ich habe das ja auch eben schon ausgeführt.
Ich hole mir zum Beispiel mein Pausenbrot und setze mich damit an den Rechner.
Das solltest du eben nicht tun, nicht, sondern eben eine andere Tätigkeit dazwischen schieben. Auch das kann mitunter helfen. Ja, also man muss nicht zwingend jetzt spazieren gehen. Du könntest ja auch eine andere Tätigkeit suchen, die dann aber keine Pausenzeit wäre, sondern Teil der Arbeitszeit, indem du Wege erledigst oder Dokumente hin und her trägst oder was auch immer. Ja. Und der dritte wichtige Punkt ist, vor Störungen sich zu schützen, also vor weiteren Aufträgen oder Arbeitsaufträgen in der Pausenzeit. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt.
Also auch einfach dann weg sein vom Bildschirm.
Oder sicherstellen, dass man nicht gestört wird. in solchen Betrieben oder für solche Tätigkeiten, wo die ständige Telefonerreichbarkeit sichergestellt werden muss, sollte dann geregelt werden, dass man in der Pausenzeit tatsächlich das Decktelefon oder das Handy abgeben kann, um dann ungestört eben auch die eigene Pause durchführen zu können.
Gut, jetzt kennen wir wahrscheinlich aber alle aus der Praxis einfach diese Situation, dass man sich vielleicht seine Pause schon geplant hat, weil man weiß, dort würde ich sie vielleicht brauchen. Und dann geht's aber gerade nicht. Da ist ein Telefonat da, das man noch weiterführen muss oder eine andere dringende Angelegenheit. Also im Grunde ist es bekannt, dass so Pausen wichtig und sinnvoll sind, aber in der Praxis fallen sie dann doch einfach oft aus. Was ist das Problem? Warum schaffen wir das nicht, das durchzuziehen?
Ja, jetzt erreichen wir tatsächlich also thematisch auch diese betriebliche Ebene. Mhm. Ja. Und hier habe ich ja am Eingangs schon mal ganz kurz darauf hingewiesen, dass es eben auch eine Frage der betrieblichen Bedingungen ist. Das heißt also, Pausen müssen von Anfang an in der Arbeitsorganisation mitgedacht werden. Das heißt, es muss sichergestellt werden, dass Beschäftigte ihre Pause auch bekommen können.
Also das klingt für mich durchaus nach einer Verantwortung für Führungskräfte und Personalverantwortliche.
Ja, das ist eine Frage der Arbeitsorganisation, also der Arbeitsgestaltung, nicht nur der Arbeitszeitgestaltung, sondern der Arbeitsgestaltung selber. Das heißt also, ich muss erfassen, was sind denn die Hürden und Hindernisse, die zu Störungen in der Pausengestaltung führen. Das eine Thema ist die Personalbesetzung, ne? Es wird immer wieder auch angebracht und das ist eine große Hürde, die es gut zu managen gilt. Wenn ich weniger Beschäftigte habe für die Bearbeitung bestimmter Fragestellungen, wird es schwierig. Und wenn dann also Zeitdruck noch eine Rolle spielt, dann ist das natürlich schwierig und dennoch nicht unlösbar. Ich muss mir halt Maßnahmen einfallen lassen als personalverantwortliche Führungskraft, um eben sicherzustellen, dass Beschäftigte in die Pause gehen können. Das heißt also idealerweise ein gestaffeltes Pausensystem. Ich muss Vertretungsregelungen treffen. Ich muss dafür sorgen, dass Pausen ungestört durchgeführt werden können. Ja, und du hast es ja auch schon angesprochen, personalverantwortliche Führungskraft. Das gelingt beispielsweise auch mit einem guten Maßnahmenplan, den man zusammen mit dem Team entwickelt, um eben Pausen möglich zu machen, störungsfrei. Ein gutes Instrument und wichtig an dieser Stelle ist eben die Gefährdungsbeurteilung, in der ich nicht nur klassische Gefährdungsfaktoren wie Umgebungsfaktoren betrachte oder betrachten soll, sondern eben auch das Thema Pausengestaltung und Pause mit aufnehmen sollte.
Also das klingt für mich danach, dass auch BetriebsärztInnen, aber auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, vielleicht das betriebliche Gesundheitsmanagement da auch ein Interesse daran haben oder zumindest irgendwie beteiligt sind an der Frage der Pausengestaltung.
Ja, selbstverständlich. Also das ist ein arbeitsmedizinisches Thema. Es hat Relevanz, weil wir sprechen ja immer über Beschäftigungsfähigkeit. Mhm. Und dazu gehört das Thema gesunde Pause oder Pausengestaltung ganz einfach mit dazu, ne, um Ermüdungs- und Erschöpfungszustände möglichst arbeitstätig zu verhindern. Das heißt, ich kann als verantwortliche Betriebsärztin, Betriebsarzt das Thema aufnehmen, des Themas Pause, Pausengestaltung in die Gefährdungsbeurteilung vorantreiben. Ich kann das also platzieren gegenüber den personalverantwortlichen Führungskräften zusammen mit den Fachkräften für Arbeitssicherheit. Und das kann bei der regelmäßigen und regelhaften Beratung von personalverantwortlichen Führungskräften eine wesentliche Rolle spielen. Und das Gleiche gilt auch für Personalvertretungen in den Betrieben, die ja auch das Wohl der Beschäftigten zum Ziel haben oder das Wohl der Beschäftigten verfolgen. Auch hier können Personalvertretungen zum Thema Pausengestaltung gut beraten. Ja, und nicht zuletzt ist das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement sehr, sehr gut geeignet, organisational das Thema gute und gesunde Pause und Pausengestaltung auf den Plan zu rufen. Aber nicht im Sinne von Wir brauchen einen Entspannungskurs mehr, sondern wir leben gesunde Pause, um Überlastungssituationen möglichst zu vermeiden für unsere Beschäftigten. Das ist eine Frage auch der organisationalen Einstellung. Gute Pausengestaltung ist eine Frage der Organisationskultur.
Und wenn wir über Pausengestaltung sprechen, sprechen wir aber nicht bloß über die Zeit sozusagen, sondern auch die Räumlichkeit, oder?
Ja, genau. Auch darüber müssen wir sprechen und das sicherlich auch kritisch uns ansehen, denn nicht alle Betriebe und Unternehmen verfügen über perfekt ausgestattete Pausen und Sozialräume. Mhm. Ja, auch das ist ein Thema, das regelmäßig auf den Plan gehört, dass man da immer wieder darüber spricht. Gerade in den Jahreszeiten, wo es eben eher nicht so gut möglich ist, draußen unterwegs zu sein, um eine Pause zu verrichten, ne? Das gehört aus meiner Sicht eben auch immer dazu. Das ist auch eine Frage der Kultur. Lass uns mal was trinken. Reich mir mal den Tee.
Okay, wir haben uns jetzt den Arbeitstag selbst angeschaut. Irgendwann ist der Arbeitstag zu Ende und dann bin ich ja weg vom Arbeitsplatz. Das müsste ja schon mal eine ziemlich gute Grundvoraussetzung sein, um mich dann auch erholen zu können von der Arbeit, oder?
Dass du dich wegbewegst von deinem Arbeitsplatz, ist schon mal eine Voraussetzung, ja. Aber wichtig ist natürlich auch, dass es gelingt, dass du psychisch oder psychologisch Abstand gewinnst von deinem Arbeitsplatz. Und darüber muss man einfach auch sprechen. Also wie gelingt es auch, abzuschalten von den Anforderungen, die man am Tag bewältigt hat oder bewältigen musste, gelingt das. So, das ist ein Teil der aktiven Erholungsphase in der sogenannten Ruhezeit, die sich ja nach der Arbeitszeit anschließt, ja. Und ja, ein zweiter wichtiger Punkt ist auch, gelingt es auch, wenn ich schon abschalten kann, mich auch zu entspannen, ja. Mhm. Und richtig Wert gewinnt dann das Thema Freizeit und Ruhezeit, meine eigene Zeit, wenn ich also selbst bestimmen kann, wie ich also die Zeit auch nutze. Und man weiß auch, dass Zeit auch dann besonders wertvoll genutzt werden kann, auch für den eigenen Erholungs- und Regenerationseffekt, wenn ich etwas anderes tue, an dem ich wachse, wo ich was lernen kann, wo ich mich nochmal anders fordern kann oder eben auch einer sportlichen Aktivität nachgehe, beispielsweise.
Du hast jetzt schon den Begriff Abschalten genannt. Ist das entscheidend? Ist es wichtig, dass man abschaltet oder abschalten kann?
Ja, das Abschalten spielt eine ganz entscheidende Rolle, weil es dadurch erst gelingt, frei zu sein, auch den Fokus und die Aufmerksamkeit wieder anderen Aktivitäten zuzuwenden und nachweislich eben auch zur Entspannung mit beiträgt, was eben auch verhindert, dass bestimmte Beschwerden überhaupt erst auftreten. So häufig wird ja da zitiert auch Nackenbeschwerden oder auch Rückenbeschwerden, Verspannungen, ja. Und diese berühmten Gedankenkarussell, die da oftmals ja auch immer wieder zitiert werden, wenn es mir also nicht gelingt, loszulassen von bestimmten Problemstellungen, die ich tagsüber bewältigt habe, dann komme ich nicht zur Ruhe. Ich komme nicht zur Ruhe, ich kann dann womöglich auch nicht einschlafen, meine Gedanken kreisen und all das ist also ein Kreislauf, der eben Erholung in der Ruhezeit erschweren oder gar verhindern kann.
Also verstehe ich deine Empfehlung so, man sollte in seiner Nichtarbeitszeit, also in seiner Freizeit, bloß nicht über Arbeit nachdenken. Ist das sozusagen das Resultat?
Das würde ich dir niemals empfehlen, Lukas. Auch das kann man natürlich so pauschal nicht sagen, okay. Ist klar. Wenn es mir gelingt, bei meinem abendlichen Spaziergang mit dem Hund, den ich nicht habe, nochmal zu reflektieren, was am Tag die größte Herausforderung für mich war und plötzlich gelingt mir auf einem Spaziergang ein Lösungsansatz, dann kann das ja auch maßgeblich dazu beitragen, dass ich also das, was ich bisher vielleicht, an dem ich mich festgebissen habe, dann plötzlich eben lösbar erscheint. So, das ist ein Aspekt, ja. Oder aber es gelingt mir eben dann auch, den berühmten Abstand zu gewinnen. Ja, deshalb sind ja auch lange Spaziergänge beispielsweise oder eben auch, wenn ich viel gesessen habe, mal der Lauf durch den Wald oder so, so wichtig, weil man dadurch einfach auch einen Abstand herstellt. Ja, aber du hast ja gefragt, ob du über Arbeit gar nicht mehr nachdenken sollst. Das genau meint es ja nicht. Also wenn alles, was hilft, also auch bestimmte Fragestellungen zu lösen, ist auch gut geeignet, ne? Und die wenigsten von uns können ja von sich sagen, ich gehe von der Arbeit weg und ich denke dann wirklich keine einzige Minute mehr daran.
Ja, ich glaube auch, dass es durchaus eben beim Abschalten helfen kann, wenn man in die glückliche Situation kommt, einfach auch durch eine andere Umgebung eine gewisse Lösung für ein Problem oder so zu finden, ja. Aber oft genug ist es ja auch so, dass man keine Lösung findet, ja, sondern dass man eben Schleifen dreht, wie du schon angesprochen hast. Wie kann ich dem denn entkommen?
Ja, das ist also, das ist auch schwierig und dieses Schleifendrehen, also auch bestimmte Fragestellungen kann man eben leider auch nicht durch einen langen Spaziergang gleich lösen. Das kennen wir alle. Probleme schleppen sich auch manchmal einfach so mit und lasten schwer. Ne, es kommt jetzt auch immer darauf an, was geht dir ganz konkret durch den Kopf, ja? Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, deshalb möchte ich den nochmal herausstellen, bevor ich also zu dem anderen Teil übergehe. Wenn dein Grübeln und dein Festhalten, dein gedankliches Festhalten dir schlechte Laune machen, wenn du erkennst, dass der Grund dafür, weshalb du nicht abschalten kannst, die immer gleiche Sorge beispielsweise ist, dass du niemals fertig wirst, dann ist das ein Thema, das unbedingt eben auch in deine Rücksprache mit deiner personalverantwortlichen Führungskraft gehört. Das Thema muss auf den Tisch gepackt werden. Ja, also man muss schon unterscheiden, welche Fragen kann ich tatsächlich selber lösen, indem ich beispielsweise einen guten langen Spaziergang habe oder mich mit einem Freund zu bestimmten Fragestellungen treffe, um das mal mir eine andere Perspektive einzuholen, oder ob dies Grübeln und die Erschwernis darin liegt, dass ich eine Arbeitssituation habe, die ich mit 1000 Waldspaziergängen nicht lösen kann, dann gehört das woanders hin. Das ist nochmal ganz wichtig. Komme ich nochmal zurück zu der Frage in Bezug auf das Abschalten. Es gibt ja, Menschen sind ja auch unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, denen fällt es generell schwer, abzuschalten und von einer Situation in die nächste zu gehen. Und solche Übergänge auch von einem Arbeitstag in die Freizeit kann sich mitunter schwierig gestalten. Nicht nur, weil ich grübel, sondern weil ich auch dazu neige, schlecht loslassen zu können. Weil ich vielleicht auch perfektionistisch bin oder so. Aber da wollen wir heute nicht so nochmal so haarklein drauf eingehen. Aber es gibt schon Tricks, die man anwenden kann. Man kann sich Rituale einfallen lassen, um eben sich selbst den Arbeitstag als beendet zu erklären, indem ich also beispielsweise, das nutze ich mal gerne, also dieses Beispiel, wenn ich mir so ein kleines Arbeitstagebuch anlege, wo ich mich selbst verabschiede vom Arbeitstag, vielleicht nochmal aufschreibe, was mir heute gut gelungen ist, um mich also mit einem guten Gefühl nach Hause zu schicken, ja, also ein Lob an dich selbst, und das dann zuklappst und am Arbeitsplatz liegen lässt. Das wäre also zum Beispiel, es ist nur ein Beispiel, es gibt da sicherlich viele, viele Möglichkeiten, um also Rituale zu schaffen, die dich dabei unterstützen, in den Freizeitmodus zu schalten. Manche ziehen sich einfach was anderes an. Oder machen sich noch eine Tasse Kaffee oder kochen sich einen Tee und haben vielleicht schon einen Plan, was sie sich vornehmen für die Freizeit.
Genau, machen ein schönes Ritual, sind bereit für die Freizeit, schalten ab und dann klingelt nochmal das Telefon und Susanne ruft an.
Ja, das würde ich auch mal mit Susanne klären.
Ja, wie geht man damit um?
Das hängt natürlich eben auch von den ganz konkreten Anforderungen und der Arbeitslebenssituation, in der du dich befindest, davon auch ab, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Auch die Frage, wer ruft mich da an? Ruft mich meine Kollegin an, um mir zu sagen, dass sie jetzt einen Unfall hatte und kann am nächsten Tag leider nicht zur Arbeit kommen, will mich einfach nur informieren? Oder bist du das, der jetzt mit mir noch ein schweres Problem lösen möchte oder nach deinem Beispiel zu folgen, bin ich das, die dich anruft. Also das sind Dinge, die müssen bilateral besprochen und geklärt werden. Für die Beschäftigten heißt das, wenn sie in Arbeitssituationen stecken, wo sie mit Führungskräften bei Führungskräften arbeiten, die das regelhaft machen, sozusagen in der Freizeit anrufen, dann ist das ein Thema eben auch für das berühmte Mitarbeitergespräch, um das dort eben zu platzieren und Regeln zu definieren, idealerweise gemeinsam, nach denen also möglichst ausgeschlossen wird, dass man in seiner Freizeit gestört wird.
Wenn ich genug Freizeit habe, nicht arbeiten muss, dann ist das ja im Grunde für mich automatisch Erholung, oder?
Ja, die Zeit allein ist es ja nicht, ne? Also die Frage ist ja auch, wie ist denn diese freie Zeit, die ja nicht nur Ruhezeit ist, auch angefüllt, ne? Also die Menschen stehen ja in der Regel nicht nur für sich alleine, sondern haben Familie, verbindliche Aufgaben in der Familienarbeit zu leisten. Manche haben zu pflegende Angehörige. Also die Anforderungen enden ja nicht nach dem Arbeitstag, sondern sie setzen sich ja sozusagen in der Freizeit für sehr, sehr viele Menschen in Deutschland einfach fort. Und das muss auch Berücksichtigung finden, ja, auch immer wieder vor der Diskussion, ne, also arbeiten wir genug.
Ah, ist das Arbeitsmedizin?
Aber sowas von.
Ich glaube auch, es ist für die meisten von uns jetzt nichts ganz Abwegiges, dass es durchaus mal vorkommen kann, dass es einfach stressigere Phasen gibt, ja, wo es vielleicht doch eine merklich größere Anforderung gibt und man durchaus ein gewisses Erschöpfungserleben hat. Ja, was passiert denn, wenn Schlafprobleme, Erschöpfung, innere Ruhe, Unruhe besser gesagt, über Wochen bleiben?
Das ist halte ich für ein wirklich deutliches Alarmsignal, das signalisiert, dass der Körper nicht mehr in die Entspannung kommt, Körper und Psyche. Und das sollte jede Beschäftigte, jeder Beschäftigte wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Und jetzt setzt genau diese innere Befragung an, auf die ich schon hingewiesen habe, woran kann das liegen, dass ich also in so einen drohe, in einen Erschöpfungszustand, der mehr ist als eine Ermüdung, weil ich körperliche Symptome habe, körperliche Anzeichen. Was kann die Ursache dafür sein? Was ist das, was mich so fordert, dass ich nicht mehr in die Entspannung und in die Erholung komme? Ich verweise in dem Zusammenhang gern eben auf die Beratung durch die Betriebsärztin oder den Betriebsarzt. Wichtig, also immer auch eine Anlaufstelle für Beschäftigte mit Beschwerden. Insbesondere dann, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass das etwas mit der konkreten Arbeitssituation zu tun hat. Ja. Aber Überlastungssituationen können natürlich auch durch viele andere Anforderungen zustande kommen, ja, eine Überlastungssituation nicht nur durch Arbeit alleine, sondern vielleicht auch durch eine Kombination aus der Arbeitssituation und der persönlichen Lebenssituation. Also Selbstbefragung ist wichtig, dann findet man die richtige Anlaufstelle und das ist wichtig, dass man sich dann tatsächlich ärztlichen Rat einholt.
Genau, da braucht es wahrscheinlich mitunter mal eine längere Erholungsphase. Das haben wir ja auch eigentlich in Deutschland auch gesetzlich geregelt, also gibt es da auch Grundlagen dafür. Ich spreche jetzt natürlich ganz konkret über den Urlaub und den Urlaubsanspruch. Und auch der Urlaub möchte ja gestaltet sein. Fangen wir doch erstmal mit der betrieblichen Ebene an. Was müssen denn Betriebe beachten, damit der Urlaub auch zweckmäßig der Erholung der Beschäftigten dient?
Bevor ich darauf eingehe, möchte ich nochmal diesen Satz wiederholen, weil ich glaube, das ist wichtig. Der Erholungsurlaub wird nicht ausreichen, wenn Menschen in so einer starken Erschöpfung sind, Insbesondere dann nicht, wenn die Ursachen für diese Erschöpfungszustände nicht abgestellt werden oder wenn sie nicht bearbeitet werden. Jetzt komme ich aber auf deine eigentliche Frage zurück. Ja, auch der Erholungsurlaub ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Und die konkrete Frage war ja, was Betriebe dazu beitragen können, wie sie sozusagen die Umsetzung des Erholungsurlaubsanspruchs unterstützen können. Und da fällt mir zuallererst mal das Thema Planbarkeit ein. In meinem Unternehmen müssen wir schon Monate vorher wissen, wann wir unseren Erholungsurlaub für das Folgejahr planen und nehmen wollen, ne? Denn es müssen dann ja natürlich auch betriebliche Belange mit berücksichtigt werden. Stichwort nochmal Vertretungssituation und so weiter, ne? Es muss ja planbar auch für den Betrieb sein. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch, Urlaubsansprüche sollten zeitig genug gewährt werden, wenn es betrieblich möglich ist. Das ist es in der Regel, wenn langfristig genug geplant, damit eben auch Menschen ihren Urlaub entsprechend planen können. Und der zweite Punkt, der vielleicht noch nicht ausreichend beachtet wird, ist, dass natürlich für solche Urlaubssituationen auch Betriebe gewappnet sein müssen. Das heißt, wenn du deinen Urlaub planst und ich nicht darüber nachdenke, als personalverantwortliche Führungskraft, wer denn die anfallenden Arbeiten während deines Urlaubs übernehmen kann, dann kommst du zurück aus deinem Erholungsurlaub und hast einen megavollen Schreibtisch, ein megavolles E-Mail-Postfach und stellst nach spätestens 3 Tagen fest, dass dein Erholungseffekt schon wieder weg ist. Also wichtig sind Vertretungsregelungen. Es muss eben auch arbeitsorganisatorisch sichergestellt sein, dass Beschäftigte in den Urlaub fahren können, ihre Tätigkeiten idealerweise bis dahin abzuschließen und Vertretungsregelungen geschaffen werden, damit eben es nicht zu Abbrüchen kommt durch die Inanspruchnahme von Urlaub.
Ja, okay, also verstehe ich das jetzt so, um die stressige Phase vor dem Urlaub und direkt im Anschluss an den Urlaub zu vermeiden, ist es vielleicht ganz sinnvoll, zwischendurch einfach erreichbar zu sein, um dringende Fragen zu klären.
Das ist ganz sicher nicht sinnvoll, weil es dann natürlich oder geeignet ist, die Erholungsphase der Beschäftigten zu unterbrechen. Sie werden zwangsläufig sozusagen aus dem Erholungs- und Entspannungsmodus herausgeholt und mit Fragestellungen womöglich konfrontiert, die sie wieder zurückbringen in Gedankenarbeit. Also die Erreichbarkeit im Urlaub sollte ausgeschlossen sein. Ja, und vielleicht in dem Zusammenhang, wenn Organisationen, Unternehmen nur funktionieren, weil Urlaubende, Beschäftigte erreichbar bleiben, dann ist das kein individuelles oder ist das nicht nur ein individuelles Erholungsproblem, sondern auch ein Vertretungs- und Resilienzproblem.
Mhm. Apropos individuelles Erholungsproblem. Wie sollte ich denn meinen Urlaub gestalten, dass ich mich auch wirklich erhole?
Ach, Lukas, auch dafür gibt es keine Patentrezepte, ja. Entscheidend ist, sich selbst zu hinterfragen, was mich denn bei meiner Erholung und Entspannung jetzt am besten unterstützen würde. Welche Umgebung möchte ich denn dazu haben? Das kann ein Pauschalurlaub genauso dazu beitragen, wenn alles reibungslos läuft. Ja, wie also beispielsweise ein Urlaub zu Hause, wenn ich den Abstand groß genug halten kann zum bisherigen Alltag und Arbeitsalltag. Also es gibt keine Patentrezepte.
Bevor wir jetzt so langsam zu unserem Abschluss kommen und zu unseren Take-Home-Messages oder Take-Away-Messages. Vielleicht 3 kurze Mythen, die ich gefunden habe und die ich gerne von dir, sage ich mal, bewertet haben möchte. Zur ersten, vielleicht kennt das ja auch jemand aus seinem Alltag. Für meine Pause habe ich gerade keine Zeit.
Ja, ich glaube, damit konnten wir heute ein bisschen aufräumen. Hm. Keine Zeit zu haben für die Pause ist keine Frage der persönlichen Einstellung, sondern eben eine Frage der Arbeitsorganisation. Ja, dann muss man eben genau auf diese Ebene wieder abstellen, zu schauen, Woran hakt es, dass das Gefühl entsteht, keine Zeit für die Pause zu haben, an der Arbeitsmenge, an den fehlenden Ressourcen oder eben auch an der Arbeitsgestaltung, an der Priorisierung? Wichtig vielleicht auch in dem Zusammenhang, das erscheint mir zumindest ganz wichtig, ist auch, ist die Pausenkultur tatsächlich eine Frage der Kultur in meinem Unternehmen und in meiner Abteilung? Und ich erlebe es dann natürlich als positiv, wenn auch meine personalverantwortliche Führungskraft Pausen einlegt, weil sie weiß, dass es wichtig ist für Konzentration und Arbeitsleistung.
Okay, damit hast du auch schon, glaube ich, den nächsten Punkt angesprochen. Führungskräfte und Pause. Muss ich nicht als verantwortungstragende Person auch irgendwie erreichbar sein, selbst in meiner Pause?
Auch personalverantwortliche Führungskräfte oder Führungskräfte stehen ja nicht ganz alleine da mit ihrer Verantwortung. Auch sie sind gut beraten, Vertretungsregelungen zu treffen und Prioritäten festzulegen, nach denen sie womöglich erreichbar sein müssen. Wir reden jetzt mal nicht über Notfälle, sondern über ganz, ganz normale kleine Anfrage. Ich habe da mal eine Frage. Und auch Sie, also die Führungskräfte, sollten klar kommunizieren, wenn sie in der Pause oder auch im Urlaub sind. Das ist die berühmte Vorbildwirkung, dieses Selbstverständnis auch den eigenen Beschäftigten mitzugeben. Und mehr als nur ein Einhalten von Regeln, sondern eben tatsächlich über gut gestaltete Arbeit und Vorbildwirkung auch was für die Beschäftigten direkt zu tun.
Aber Arbeit ist nun mal Arbeit, ja? Also es ist ja jetzt nicht Freizeitspaß und so, Arbeit ist einfach anstrengend. Dafür gibt's ja dann Wochenende und Urlaube. Muss das dann nicht reichen? Also kann ich nicht dann meine Erholung nachholen?
Dann fasse ich noch mal ganz kurz zusammen, was wir ja heute schon vielfach auch angesprochen haben. Bestimmt kann man über einen kürzeren Zeitraum, ich sag mal, Schlafdefizite unter der Woche am Wochenende wieder ausgleichen. Aber das ist nichts, was den Körper und die Psyche auf Dauer gesund hält. Das heißt, die täglichen Freizeit- und Ruhezeiten sind enorm wichtig, um eben täglich in eine Erholung und Entspannung zu kommen, wieder fit zu sein für den nächsten Tag. Auf Dauer reichen Wochenende und Urlaub nicht aus, um gesund zu bleiben.
Gut, das ist dann jetzt auf jeden Fall angekommen. Wenn wir jetzt ganz konkret nachdenken und unseren HörerInnen Tipps mitgeben wollen, vielleicht fangen wir klein an, ja? Was hättest du denn für Vorschläge, wenn man, sag ich mal, morgen mit einer Sache anfängt, so um diese Situation vielleicht individuell ein bisschen besser zu gestalten? Was empfiehlst du?
Beschäftigten würde ich sagen, schau dir deine Pausengestaltung jetzt mal genau an. Analysiere bitte, warum es für dich nicht möglich sein soll, Pausen einzulegen. Plane deine nächste Pause ganz bewusst. Plane sie auch inhaltlich bewusst, schaffe also einen Abstand zu deiner Arbeitsaufgabe.
Hast du auch Tipps für Führungskräfte bzw. Personalverantwortliche?
Ja, nutze die Gefährdungsbeurteilung als das, was sie ist, ein lebendiges Instrument, und nimm das Thema Pause, Pausengestaltung mit auf. Woran hängt es, dass Pausen nicht oder nur unregelmäßig gegeben werden können? Analysiere die Hürden zusammen, idealerweise auch mit dem Team, und erarbeite Maßnahmen. Das ist nichts, was nur der gesetzlichen Pflichterfüllung dient und Bürokratie bedeutet, sondern das ist ein aktiver Beitrag zur Sicherstellung der Beschäftigungsfähigkeit der eigenen Leute.
Hast du auch noch Tipps für Betriebsärztinnen, fürs BGM, für Personalvertretungen?
Ja, auch hier das Thema Pausengestaltung zu thematisieren gegenüber personalverantwortlichen Führungskräften, aber eben auch gegenüber der Organisation. Noch einmal, Pausengestaltung ist ein Instrument zur Sicherstellung der Beschäftigungsfähigkeit, und Pausengestaltung ist mehr als der Entspannungskurs in der betrieblichen Gesundheitsförderung.
Also fassen wir zusammen. Pausen begrenzen Ermüdung während der Arbeit. Feierabend und Schlaf ermöglichen tägliche Regeneration. Und Urlaub schafft einen längeren Abstand. Vorausgesetzt, er bleibt arbeitsfrei. Und all das gelingt, wenn Arbeitsmenge, Vertretung und Erreichbarkeit dazu passen. Also, Susanne, du weißt, was jetzt kommt. Ich fasse nochmal zusammen mit unseren Takeaway-Messages und du ergänzt, korrigierst oder sagst top. Okay, erstens. Belastung ohne Erholung ist auf Dauer keine Leistung, sondern Verschleiß. Pausen, Feierabend und Urlaub gehören in die Planung guter Arbeit.
So ist es.
Urlaub und Pausen wirken vor allem dann, wenn Beschäftigte sich körperlich und psychisch von der Arbeit lösen können. Und gute Erholung ist nicht allein Privatsache. Arbeitsmenge, Pausenmöglichkeiten, Vertretung und Erreichbarkeitskultur werden im Betrieb gestaltet, unter Einbeziehung arbeitsmedizinischer Expertise.
Prima. Vielen Dank.
Ich danke dir. Ja, Susanne, aber eine Frage hätte ich noch. Wir stecken ja gerade mitten in einer Gesundheitsreform und wir haben einen neuen Minister bekommen. Hast du denn eine Botschaft für ihn?
Ja, Lukas. Das waren aufregende Tage, ja. Die letzten Tage, das muss man wirklich sagen. Mhm. Und jeder hat mitbekommen, dass Nina Wagen jetzt nicht mehr unsere Bundesgesundheitsministerin ist und diese wirklich wichtige und große Aufgabe der Carsten Linnemann in Zukunft übernehmen soll und wird. Und ich persönlich verbinde diesen Wechsel schon mit einer ganz klaren Erwartung, nämlich den gerade begonnenen Präventionsdialog jetzt nicht wieder auf Null zu setzen. Ja, er muss jetzt, Herr Linnemann, auch die Arbeitswelt von Anfang an strukturell mit einbeziehen. Das ist vielleicht jetzt auch nochmal unsere große Chance, ja. Denn die Arbeitswelt ist mit 46 Millionen Erwerbstätigen das größte Präventionssetting unserer Gesellschaft. Wir Betriebsärztinnen und Betriebsärzte können hier gesundheitliche Risiken der Beschäftigten früh erkennen, die Menschen niedrigschwellig erreichen und Prävention, Behandlung und eben auch Rehabilitation sinnvoll miteinander verbinden. Für die kommende Präventionspolitik bedeutet das, wir brauchen keine neuen versäulten Einzelmaßnahmen, sondern die verbindliche, sektorenverbindende Präventions- und Versorgungspfade mit der Arbeitsmedizin und nicht an ihr vorbei. Wir stehen für den weiteren Dialog und die konkrete Mitgestaltung bereit.
Sehr schön. Also damit sind das doch beste Voraussetzungen, unsere Präventionspolitik weiter voranzubringen.
Das muss jetzt nur noch Herr Linnemann erfahren.
Also Carsten, wenn du das hörst. Also Herr Linnemann, falls Sie das hören, wir stehen sehr gern für den Dialog zur Verfügung.
Super.
Danke, Susanne.
Sehr gern, Lukas.
Tschüss.
Schönen Feierabend.
Dir auch. Arbeite nicht so viel.